Hartmann. Bitte schön.
Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, auch dass ich hier sein darf. Ich habe mich so gefreut, so gut auch diese Freundschaft, die uns verbindet, Daniel und Manuel und das Team. Ihr seid großartig und seid Ermutigung für mich, für uns. Und ja, der einzige Ausländer hier, international, ist ja noch spannend. Bei uns in der Schweiz gibt es Leute von anderen Orten und Städten, die sind überzeugt, dass der Pastor der Momentum Church in Aarau ein Türke ist. Ich bin mir bewusst, dass ich vielleicht nicht so typisch schweizerisch aussehe. Wurde schon seit jungen Erwachsenenjahren immer wieder mal, wenn ich irgendwo auch in Zürich oder in den Städten so etwas durch die Gassen oder am Bahnhof bin und oft osteuropäische Leute wie Albaner oder Kroaten da sind und teilweise kriegt man ja schon ein bisschen Angst so unter diese Leute. Aber ich habe immer gespürt, ich war da wie einer von denen, die hatten Respekt vor mir und so. Das muss wohl einer sein, der zu uns gehört und genau all die Geschäfte macht wie wir. Also da ist auch gute Gunst auf meinem Leben, schon nur für das Aussehen. Kann auch gut sein, es war einmal von vielen Jahren mit unserem Jugendpastor, dem Daniel, da hatte ich so während der Anbetungszeit so den Gedanken, hey, lasst uns doch mal was so Humorvolles zur Auflockerung machen nach dem Worship, bevor wir zur Predigt kommen. Und der Daniel Liniger, unser Jugendpastor, ist auch so ein Schauspieler, extrovertiert wie ich. Und ich habe ihm gesagt, sprich du mal so, als würdest du Arabisch sprechen. Er macht das teilweise so, man versteht nichts, oder? Aber es tönt so wie Arabisch. Oder? Wie auch immer, er kann es viel besser. Du sprichst einfach so und ich übersetze dich dann einfach und bring da irgendwas, oder? Und da haben wir das so gemacht und ich sag dir, die Gemeinde ist den Bach runter. Und es hat so viel Spaß gemacht und das haben wir auch gestreamt und vielleicht kommt es von daher, dass da plötzlich irgendwie die Überzeugung ist, dass ich da aus dem türkischen oder arabischen Raum komme. Wie auch immer, ja. So gut. Hey, habt ihr gut geschlafen?
Ja.
Yes. Das war echt stark, auch gestern Abend wieder mit Ingolf Elsel. Pastor Ingolf ist schon ein wertvoller Schatz, hat schon auch in mein Leben seit meiner Kinder-Teenie-Zeit, als er war da als junger Pastor unterwegs, auch immer wieder in der Schweiz, hat da schon ganz viel in mein Leben hineingesät. Mein Papa ist ja auch Pastor, jetzt im Ruhestand. Und er hatte, ja, ich denke, einige hier im Raum kennen das noch, er hatte Kassetten, Predigtkassetten aus den Pastorenkonferenzen nach Hause genommen und da, wenn der Ingolf auch mal an der Pastorenkonferenz am Sprechen war oder von anderen Gemeinden, er hatte auch eine gute Beziehung mit Ingolf, hat er Kassetten mitgebracht und ich weiß noch, als Jugendlicher habe ich oft abends vor dem Einschlafen Predigtkassetten gehört von Ingolf Elsel und von allen Leuten, die da in dieser Zeit so in der Weltgeschichte rumkamen und Kassetten von meinem Papa, die mein Papa hatte, Lehrkassetten und ich wurde da schon geprägt und gefüllt. Und es gibt ja so ein rabbinisches Sprichwort, das steht in den jüdischen Schriften, ich glaube im Talmud, da heißt es irgendwo, mit 6 Jahren nimm einen Jüngling und messte ihn mit dem Wort Gottes wie ein Kalb. Ich denke, gestern Abend haben wir so einen Moment erlebt. Gell? Da wurden wir so richtig gut gemästet mit diesem großartigen Wort Gottes und was das in uns bewirkt und bewegt. Und ja, wie gesagt, ich bin Kind eines Pastors mit meinen beiden Brüdern und Schwestern und sind aufgewachsen in Pfingstgemeinden, haben schon viel erlebt, ja. Ich kann mich so gut erinnern, in meiner Kindergartenzeit, da war einmal auch der Reinhard Bonke bei uns, wir haben da in Winterthur gewohnt, war er bei uns zu Hause beim Essen und wir haben da als kleine Kinder dem Reinhard Bonke Fragen gestellt, wie denn das in Afrika so geht. Und er hat da viele Witze erzählt und auch von Zeichen und Wunder, wie Gott wirkt. Und wir waren als Kinder dabei dann an dieser Feuerkonferenz mit Reinhard und er hat den Aufruf gemacht, wie wir das kennen von ihm. Und wir hatten bei uns zu Hause hinter dem Haus einen großen Sandkasten und so haben wir in diesem Sandkasten ein schönes rechteckiges Loch geschaufelt. Das war unser Taufbecken und dann vor dem Loch, wir waren da drei Jungs, oder? Haben wir uns aufgestellt. Zwei waren quasi das Publikum und einer war da der Evangelist. Und da haben wir da hinter dem Haus, verstehst du, in der Nachbarschaft, wie der Reinhard Bonke, ist jemand hier, der sein Leben Jesus geben will? So. Verstehst du? Kleine Jungs, wir haben da unsere Vorbilder, die uns schon da tief beeindruckt haben, nachgemacht, sind denen nachgeeifert und wir beiden anderen Brüder haben die Hand gehoben, ja, auf die Knie gegangen und haben das Gebet der Lebensübergabe da laut in die Nachbarschaft hinaus gebetet. Und dann sind wir gleich rüber, das ist ja richtig apostolisch oder Apostelgeschichte, rüber in die Taufe gegangen. Das haben wir ja aus unserer Gemeinde immer wieder miterlebt. Im Saal da hat es noch das Taufbecken eingebaut in der Bühne gehabt und da haben wir Taufe gespielt, weißt du, einer nach dem anderen. Zwei waren die Täufer, der andere in der Mitte und dann runter in ins Loch im Sandkasten wieder hoch und... Und wenn wir die hochgenommen haben, haben wir da diese alten Pfingstjubel gesungen nach jedem, der aus dem Wasser kam oder so. Ja, das war meine Kindheit. Ne? Ich fand's gut, richtig gut. Ich weiß nicht, wenn heutzutage da irgendwo Personen vielleicht aus einem eher linken Lager da das miterlebt hätten gedacht, diesen Eltern müsste man das Kind wegnehmen oder was, ja? Aber ja, das war großartig. Oder zum Beispiel auch, Ingolf hatte gestern auch von diesen Formen gesprochen, wo wir Gotterlebnisse gemacht haben. Ja? So das Taufbecken im Gemeindesaal in der Bühne und wir Kinder, wir haben uns immer gefreut, wenn Taufe war. Wir hatten ja gerade im selben Haus oben in der Pastorenwohnung gewohnt. Und wenn Taufe war, dann war eigentlich, das war nur so zwei Mal etwa im Jahr, da war für uns quasi Indoor-Pool offen. Das ist ein seltenes Ereignis. Am Ende des Gottesdienstes sind die Jungs des Pastors hoch in die Wohnung, haben unsere Badhosen angezogen. Die Leute waren doch alle im Saal am Sprechen, und dann kommen die kleinen Jungs rein ins Taufbecken. Und meine Mama hat sich geschämt. Sie hat immer gesagt, meinem Papa, ruhe dich, das geht doch nicht in dieses sündige Dreckwasser. Und mein Papa war immer entspannt. So, ah, das ist doch gut, das nützen wir jetzt gerade. Genau, auch Abendmahl war immer eine gute Sache. Wir Kinder durften ja das Abendmahl nicht nehmen. Andere Zeiten und hatten das an uns vorbeigehen lassen. War kein Stress, weil wir wussten, nach dem Gottesdienst, da gehen wir dann an die Platte. Nach dem Gottesdienst haben die Jungs des Pastors das Abendmahl verspiesen und leer getrunken, haben uns gefreut an der Gemeinschaft des Bundes mit Jesus Christus. Und geschaut, dass da nichts verloren geht. Dies wertvoll gut. Ja, und ich weiß noch ganz gut, dass ich dann so als Jugendpastor, das war schon in Aarau, war frisch in Aarau, am Dienen und an einem Sonntag, es war auch Sonntag mit Abendmahl, dass wir dann nach der Predigt miteinander gefeiert hatten. Und ich war zum Predigen dran, und habe da begonnen zu predigen und irgendwie hat der Ordnungsdienst vergessen, so ein Wasserglas wie normal noch bei der Kanzel hinzustellen. Und ich hatte so einen trockenen Hals und konnte kaum mehr sprechen. Und wie ich es gewohnt war aus meiner Kindheit. Du, es gibt keine religiösen Tabus. Ach super, da ist ja der Tisch. Weißt du noch, der Tisch mit dem Kelch und das weiße Tuch drüber und so. Moment kurz, geh darüber, Tuch weg, einschenken. Oh gut. Und ich schaue da in die Reihen, einigen Elterngeschwister ist fast das Herz in die Hose gefallen. Was? Das geht doch nicht, oder? Ganz genau. Aber das sind auch andere lustige Erinnerungen bei Abendmahl mit dem Kelch, als wir von Winterthur aus als junge Pastorenfamilie eine Gemeinde in Sirnach gegründet hatten. Das war in einem Altersheim. Konnten wir den Saal benutzen. Waren auch viele Gläubige, die vom Altersheim dabei waren. Beim Abendmahlfeiern, da weiß ich einmal, da wurde der Kelch rumgereicht und irgendwo ein, zwei Stühle neben mir war ein älterer Bruder und der nahm da den Becher und da hatte man noch so dritte Zähne und irgendwie ist ihm die obere Schublade reingefallen. Wieder rausnehmen und weiter so. Yes! Das ist Gemeindeleben, pur Reich Gottes. Das ist einfach gut. Ich hätte noch hunderte großartige Geschichten aus Kinder- und Teenager-Zeiten, wie Gemeindereich Gottes lebt und webt. Als wir in Interlaken waren, da vielleicht noch eine kurze Episode in dieser kleinen Pfingstgemeinde. Übrigens, mein Papa hatte da echt eine Gnade, kleine Gemeinden so mit 40, 50 Leuten zu übernehmen und innerhalb von 5, 6, 7 Jahren war die Gemeinde doppelt so groß. Und dann ist er aber wieder weitergegangen, so seine Führungsspanne war immer so bis etwa 120, 150 und dann wurde sie ihm zu groß. Aber so ganz toll, so kleine Gemeinden, da hatten wir auch in Interlaken keinen Kindergottesdienst, keine Sonntagsschule. So, wir waren in unseren jungen Jahren immer mit im Gottesdienst bei den Erwachsenen. War nicht immer ganz interessant für uns, aber wir haben unsere Zeit gut genutzt und Beobachtungen gemacht. Und zum Beispiel so während dem Lobpreissingen, wenn da ein Moment war, um zu beten, da war da eine Schwester, eine ältere Schwester, die hat dann immer so ganz schön fromm und lang gebetet. Und wir Jungs hatten auf den Geburtstag unsere erste digitale Armbanduhr bekommen. Und dann haben wir begonnen, Zeit zu stoppen. Wie lange betet Schwester Sutter? Wie lange betet der Bruder von Almen, weißt du? Aus dem Werner Oberland. Und dann haben wir da gefiebert. Ja, jetzt geht's dann über 1 Minute 35. Das war der letzte. Und dann, ja, Rekord! Und oh. Hey. Haben da heilige Momente gecrashed. Und wieder Normalität hineingebracht, denke ich. Oh ja. Ja, ja, genau. Ich habe auch schon als Kind gelernt, Atmosphären abzuspüren. Und die waren teilweise auch religiös. Aber da wusstest du, jetzt so diese Stimmung, das wäre was, wenn dann die Schwester Rosmarie ein Wort der Weisheit gibt, so in ihrer hochdeutschen Sprache, obwohl sie ja Schweizer sind. Aber da hat man so Lutherdeutsch gesprochen. Genau. So, es hatte Spaß gemacht. Können nicht alle Pastorenkinder sagen, aber irgendwie waren das Zeiten, die haben nicht einfach nur negativ geprägt, sondern waren auch gut. Hat wahrscheinlich auch etwas damit zu tun mit meinem Papa. Er hat uns da echt unreligiös und unverkrampft mit ins Ganze hineingenommen, auch wenn wir da mit unseren Formen da geprägt und unterwegs sind. Aber es gibt auch darin ja immer wieder Veränderung. So, und ich möchte uns mit hineinnehmen in ein Thema heute Morgen. Der Titel heißt Aus Gnade leben. Und möchte mit uns so dieses Verständnis, den Begriff der Gnade in ein Licht bringen, wo ich denke, das ist so urbiblisch und einen gewissen Drall, den ich da beobachte oder selber immer wieder erlebe, den wir kriegen oder gekriegt haben, auch gerade mit Gnade etwas in diese gute, kraftvolle Richtung zu bringen. wie wir das aus dem Wort verstehen. So, Johannes 1, 16 bis 17, da heißt es: Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Da schon mal Gnade um Gnade. Und dann Apostelgeschichte 4,33. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war auf ihnen allen. Und wenn man die Bibel durchliest, gerade auch im Neuen Testament, da gibt es so, so viele Stellen, wo das Wort Gnade vorkommt. Und Gnade, das griechische Wort Charis, kann man auch übersetzen mit Gunst. Ist eigentlich dasselbe, Gnade oder Gunst von der Bedeutung oder von der Übersetzung her. Weil, wenn du das Wörterbuch nimmst, was Gnade, Charis bedeutet, ist eigentlich eine freudige Herzensgabe von einem Geber, Gunst. Und so will Gnade verstanden werden. So, meine Beobachtung ist, dass immer wieder, wenn wir vielleicht auch in unserem deutschen Sprachgebrauch das Wort Gnade hören oder benutzen, dann kommt da viel mehr eigentlich die ganze Bild und Vorstellung und Empfindungswelt von Barmherzigkeit mit. Ja? Würdest du das auch so sagen, also Barmherzigkeit. Und das ist ja auch ein wichtiges Wort oder ein biblischer Begriff. Und Barmherzigkeit, das ist eine Wesensart von Gott selber. Jesus wird beschrieben als einer, der Barmherzigste war und von Barmherzigkeit auch immer wieder bewegt. Doch Barmherzigkeit und Gnade sind zwei unterschiedliche Dinge, großartig. Und Gnade steht aber für noch etwas viel Großartigeres als einfach Barmherzigkeit. Nicht jetzt Barmherzigkeit klein zu machen, sondern wenn du, ich möchte dich mal ermutigen, wenn du in der Zukunft die Bibel liest und überall, wo du Gnade siehst, lies mal da Gunst hinein. Und dann schau mal, was diese Aussage mit dir macht. Wir nehmen zum Beispiel gerade den Johannes Vers Johannes 1, 16 und 17. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gunst um Gunst. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gunst und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Oder dann in Apostelgeschichte 4, 33. Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gunst war auf ihnen allen. Weißt du, Gnade, eben Gunst, ist etwas so Kraftvolles, so Gutes und eigentlich müssen wir das noch viel mehr mit ganz viel positiven und guten Eigenschaften und Empfindungen füllen, weil Gnade aus einem Herzen, gestern hat der Ingolf das ausgebreitet, mit dem Wesenssein von Gott selbst, Liebe. Die Person der Liebe, die aus Freude und Fülle und Liebe und Zuneigung und Beziehungs-Connection-Bedürfnis sein Herz austeilt und gibt. Das ist Gnade, Gunst. Da geht es ganz stark um diese Beziehung Vater-Sohn. Von Jesus wird geschrieben und gesagt, dass er in der Gnade oder in der Gunst des Vaters stand. Und wenn man das Reich Gottes mit zwei Begriffen beschreiben würde, dann würde ich mal sagen, Vater und Sohn. Das spricht eigentlich die Bibel von diesem Himmelreich. Da geht es um diesen Vater und Sohn, um diese Beziehung. Wenn du ein Wort nehmen müsstest, würde ich dann Familie sagen. So, das ist das Himmelreich. Und im Ganzen drin geht es um Beziehung, Herzensbeziehung. Beziehung von einem Vater zu einem Sohn oder von einer Mutter zu einer Tochter, Mutter-Sohn. So, wenn man das geistlich oder biblisch betrachtet, ist der Begriff Vater kann man auch Mutter sagen oder kann sagen, Vaterschaft beinhaltet alles, was wir in unserer irdischen Welt auch im Muttersein haben. Es ist zusammen. Vaterschaft und Mutterschaft irdisch zusammengepackt ist die himmlische Vaterschaft. Und Sohn, Sohnschaft, da ist Tochtersein, Tochterschaft genauso drin. Das ist diese Fülle. Es geht nicht um Geschlechtlichkeit. Ja, so, liebe Frauen, ihr seid Söhne des Vaters und wir Männer, wir lernen uns im Brautsein von Jesus. Ja, so, dass uns da die Gender Confusion nicht in den Weg kommt. Wir sind ja da ganz gut jetzt am Lernen, dadurch zu navigieren, gerade in der heutigen Zeit. So, diese Beziehung Vater zum Sohn, und da drin fließt dann diese Gnade. Und wenn du dir das schon überlegst, ein Vater, der eine Beziehung zu seinem geliebten Sohn hat, wie als der Himmel aufgegangen ist bei der Taufe von Jesus und die Stimme sagt, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude, Wohlgefallen, Wonne. Ja, der Vater, der ist fast ausgeflippt, oder? Über dem, was er für seinen Sohn sieht und empfindet. Und da aus diesem Herzen kommt diese Gnade, die da offensichtlich ausgeteilt wird oder die gegeben wird, oder eben anders gesagt, Gunst. Der Vater hat Gunst für seinen Sohn, für seine Kinder. Dass die Währung der Liebe ist Gunst. Charis, was eben auch mit Gnade übersetzt wird. Und ich mache da mal ein kleines Anschauungsbeispiel. So, diese Flasche mit Wasser, ich leere die da ins Glas hinein. So, in dem Moment, wo diese Flasche sich ausgießt, wird sie zum Vater. Vater, ab, das hebräische Wort in der Bibel, hat diese Bedeutung. Das heißt, erster Quelle, Ursprung. Das ist Vater, ab. So, wenn die Quelle sich ausgießt, wird sie zum Vater. Und hier ist das, was der Vater ist, in einem anderen Gefäß. Im Englischen wäre das die Source, die Quelle, und das die Resource. Oder? So, Jesus kam auf die Welt und er sprach davon, schaut mich an und ihr seht den Vater, oder? Und sie sagen Jesus, hey, zeig uns die Flasche, zeig uns den Vater. Und sagt er, was, ihr habt ja das Glas. Ist doch die Source, die Quelle. Und jetzt hat Jesus seine Jünger und auch uns gelehrt, hey, wenn ihr betet, dann betet so. Unser Vater. Unsere Quelle. Also wenn du schon Gott Vater sagst, deklarierst du über deinem Leben, dass du von ihm, oder, gefüllt, erfüllt bist oder selbes Material wie er bist. Du bist sein Kind, du bist sein Sohn, seine Tochter. Er ist die Quelle und du bist dasselbe. Du bist die Ressource, wie Jesus es uns vorgelebt hat. Wer dich sieht, darf den himmlischen Vater sehen. So wird hier Gunst, Gnade, das Wesen des Vaters ausgegossen in dich. Und wenn wir einen Schritt weitergehen, Römer 5, 17, da schreibt der Paulus, denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gunst, übersetze ich jetzt, Überfluss der Gunst und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Jetzt hier ist ganz interessant, in diesem Vers ist neben der Gnade noch ein weiter wichtiger Begriff, die Gerechtigkeit, drin. Und ich habe bei mir selber entdeckt, so in meiner inneren Theologie oder Verständnis, vielleicht bin ich so aufgewachsen oder ja, wie auch immer, dass für mich die Logik war, Gott gibt Gnade. Vielmehr, ja, er ist ja barmherzig. Oh ja, da ist der arme Sünder, ich muss da was tun. Dem armen Kerl muss man helfen, oder? Und durch seine Gnade, die ich empfange, darf ich jetzt gerecht werden. Ja? Gnade führt zu Gerechtigkeit. Und ich habe gemerkt und gelernt, es ist gerade umgekehrt. Gerechtigkeit geht der Gnade voraus. Zuallererst hat der Vater im Himmel Gerechtigkeit hergestellt, aufgerichtet in seinem Sohn Jesus Christus, hat durch seinen Sohn der Lohn der Sünde, nämlich der Tod und die Bestrafung, er hat das alles bezahlt, alles erwirkt, damit Gerechtigkeit hier ist. Er ist ja ein gerechter Gott. Und er stellt sich unter sein Wort, sagt es in der Bibel. Und weil diese Gerechtigkeit aufgerichtet ist und hier ist als eine Realität, hat jetzt der Vater im Himmel quasi Währung, Power, und die heißt Gnade oder Gunst. Aufgrund der Gerechtigkeit nimmt er jetzt und teilt aus jedem, der es ergreifen möchte, weil die Gerechtigkeit ist bereit, ja? Wenn Gnade zuerst kommt und dann Gerechtigkeit, das fühlt sich irgendwie so, wie sagt man dem? So, ja, Schwamm drüber, oder? Das ist nicht die biblische Gerechtigkeit. Der Vater im Himmel hat zuerst für dich und mich die Gerechtigkeit aufgerichtet. Gerechtigkeit, die wir auch erklären könnten damit, Gerechtigkeit ist eine Position, die ich in der Beziehung zu jemandem bin, nämlich es ist alles in Ordnung oder richtig, da ist nichts, keine Schuld. Ich stehe recht vor Gott, ja? Und diese Gerechtigkeit hat der Vater im Himmel in seinem Sohn aufgerichtet, hergestellt, und jetzt, nachdem das ist, wurde er zu diesem, wurde, das Zeitkontinuum kommt uns ein bisschen im Weg, er ist ja ohne Zeit, aber ja, wurde er zu diesem großzügigsten Papa, König und Herrscher im Universum, weil er auf der Grundlage seiner Gerechtigkeit, es ist gerecht, dass ein Mensch gerettet wird. Stell dir das mal vor, es ist gerecht. Wenn der Feind kommt und Anklage aufrichtet, ist das ungerecht. Es ist nicht richtig, dass er anklagt. Und ich habe gemerkt, das muss in meinem Denken, meinem Herz, oder musste da gedreht werden. Und ich merke immer wieder, kommt dieses alte Paradigma, oder? Und ich lasse mich von der Anklage wieder einschüchtern. Aber hey, liebe Freunde, die Gerechtigkeit wurde hergestellt, aufgerichtet vom himmlischen Vater, vom Gott des Universums, der Schöpfer von Himmel und Erde. Jede Anklage ist nichtig, ungerecht, fies, daneben, beschämend, was du immer sagen willst. Was immer an Scham und Anklage kommt, kannst du sagen, ja, das ist gar nicht gerecht. Gerechtigkeit hat der Papa hergestellt. Und deshalb empfangen wir jetzt diese Gnade. Und diese Gnade ist etwas so Großartiges. Weißt du, Gnade aufgrund von Anklage und Scham fühlt sich, wie fühlt sich das an? Ja? Und ich glaube, ganz oft wir Christen leben oder laufen so in diesem Empfindungsweg. Oh ja, da kommt Anklage und Scham. Jetzt brauche ich die Gnade. Ich mache es ein bisschen so überspitzt, oder? Zum barmherzigen Papa, hoffentlich gibt er mir nicht auch noch auf den Deckel. Oh nein, ja, ich weiß ja, dass er lieb und gut ist, aber eigentlich hätte er das Recht dazu. Nein, er hat das Recht dazu nicht. Er hat das alles schon lange erledigt und abgegeben. Gibt's nicht in seinem Herz, in seinem Denken. So wie stark ist das? Gnade ist diese Kraft, diese Power, die dich und mich befähigt, auf dieser Grundlage der Gerechtigkeit, dass ich mit Gott im Reinen, im Rechten bin, jetzt ermächtigt und befähigt und ermutigt und inspiriert und unterstützt werde, so zu leben wie der Papa, so zu leben wie Jesus. Nicht weil ich muss, sondern weil ich jetzt die Möglichkeit erhalten habe und das erst kann. Ja? Und jetzt ist Gnade plötzlich ein Gut, dass ich als Sohn mich danach sehne und freue. Ja, Gunst, Gnade, ich benötige die. Ich benötige diese Kraft. Und der Papa will sie mir geben in Hülle und Fülle, weil er hat so einen großen Preis dafür bezahlt. Und es wäre beschämend, wenn wir diesen großen Preis nicht großzügig ausschöpfen würden und austeilen in unser Umfeld. Unsere Mitmenschen ansehen mit den Augen des Vaters. Da ist nicht ein armer, verrotteter Sünder und jetzt muss ein bisschen Barmherzigkeit kommen. Nein, lass dich du fluten von der Liebe des Vaters, der den Menschen sieht, zerstört und getrennt von der Sünde. Aber da ist diese Liebe und Gerechtigkeit ist bereits erwirkt. Und wenn ein Mensch das begreift und erfasst und im Herzen greifen kann, dann bist du der Kanal, der Sohn, die Tochter, der Gnade, Gunst schieben kann. Ja? Und Leute mit hineinnehmen in die Identität, die eigentlich schon von der Schöpfung angedacht war. 1. Korinther 15, 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Das sagte Paulus ja von sich. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Jetzt, diesen Vers so im alten Verständnis zu lesen, da war auch für mich so als Leiter oder als Pastor so, ja genau, wie der Paulus. So, und da kommt noch der Vers, lass dir an meiner Gnade genügen. Oder so, oh ja genau, Gottes Gnade, denk nur nicht zu hoch von dir. Und jawohl, oder schön, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Oder? Und eigentlich geht es gar nicht um diese ganze Denkart, sondern der Paulus, der versteht das, aber durch Gottes Gunst bin ich. Er hat es nicht verdient, nicht erarbeitet, aber ist sich sehr wohl bewusst, was diese Power, diese Sohnschaft in Christus bedeutet und mit was, dass er da ausgestattet ist und in einem guten, gesunden, freudigen Selbstverständnis als Sohn, als Apostel für die Heiden, wie er sich da bezeichnet, da könnte man, wenn man das ja so liest, denken, ja, der hat schon ein bisschen ein gutes Selbstbewusstsein. Oder? Nein, ganz richtig. Durch Gottes Gunst bin ich, was ich bin. Und seine Gunst, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Ganz genau. Er macht was damit. Lebt das großzügig, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle, nicht in Leistung verfallen, Freunde, jetzt, gell? Jedoch nicht ich, sondern die Gunst Gottes, die in mir ist, ist diese übernatürliche Kraft. So ein kleines Bild. Als Junge, noch so im Kindergartenalter bis erste Primarschuljahre, ich denke, da geht es fast jedem Kind so, aber da hatte ich so in der Dunkelheit, alleine irgendwo, vielleicht draußen im Wald, schon eher Angst und Respekt. Da war mir nicht so wohl. Gar nicht gerne. Und wenn es da teilweise zum Beispiel schon nur im Winter, so Dezember, Januar, wo es ja noch morgen früh noch dunkel ist oder abends gegen späten Nachmittag schon dunkel wird, und ich da irgendwo noch nach Hause gehen musste oder kurz wohin was einkaufen, da durch die dunklen Straßen. Das war ein mulmiges Gefühl oft für mich. Gerade in der Stadt Winterthur hatte ich nicht immer nur gute Erlebnisse allein unterwegs als kleiner Junge, leider. Aber Die Geschichte hat sich geändert, wenn wir da zum Beispiel im Winter im Dunkeln durch den Schneewald spaziert sind als Familie und der Papa und die Mama war da. Hey, das war plötzlich eine andere Welt. Und ich habe so richtig diese Sicherheit und diese Angstfreiheit gespürt. Und ich kann mich so gut erinnern, als Junge, ich habe das richtig ausgelotet oder ausgenutzt und bin da teilweise vom Weg abgegangen, so in den dunklen Wald. Aber da draußen auf dem Weg ist mein Papa. Und so gespürt, ich habe keine Angst. Ja, wenn da hinter der Baum jetzt dann der Gnom kommt und so. Oder? Lalalalalala. Du kannst mir gar nichts, weil der Papa ist gleich da. Und weil der Papa da ist, kann mir gar nichts geschehen. Und das Gunst, Leben in dieser Gunst und dieser Gnade. Und wenn wir so als Söhne und Töchter in unserem Leben unterwegs sind, dann möge dein Herz, dein Verstehen das immer in sich tragen. Du bist unterwegs, immer mit Jesus. Mit dem himmlischen Vater, mit dem Heiligen Geist, wie immer du ihn nennen möchtest. Aber diese Größe und Kraft und Gegenwart von Gott selbst ist ausgegossen in dich. Das heißt, der Geist Gottes ist ausgegossen. So ist die Gegenwart des Vaters mit dir. Und Jesus sagte seinen Jüngern am Ende vom Matthäus-Evangelium, ich bin bei euch bis ans Ende dieses Zeitalters oder dieser Zeit. Und wenn wir dann so als Kinder, als Söhne und Töchter mit dieser Freiheit, ohne Angst, ohne Furcht, voll mit Gunst, voll mit Gnade unterwegs sein dürfen und leben, da kann dir nichts geschehen. Ging mir auch so, auch wenn ich irgendwo zum Beispiel mit Jungs in der Nachbarschaft irgendwo Streit hatte oder so, da war schon mal meine Schuld, dass ich was getan habe. Und da kommt da der Junge, vielleicht noch mit dem Papa oder der Mutter, aber mein Papa, meine Mama war da und die haben dann ein paar Wörtchen gesprochen. Es fühlte sich nicht so schlimm an, weil ich weiß, ich bin safe. Mama, Papa ist da, ich werde jetzt nicht von denen verdroschen oder weiß ich was, oder? Das wird jetzt schon geklärt. Es ist schon toll, oder? Und so leben wir aus dieser Gnade, aus dieser Gunst. 2. Korinther 9, 8, Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, so dass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Das unterstreicht es doch, oder? Barmherzigkeit ist sicher ein guter Antreiber, aber führt dich nicht zu diesen überreich großartigen guten Werke, sondern der mächtige Gott gibt uns jede Gunst. Und da heißt es noch im Überfluss, so dass du zu jeder Zeit genug, mehr als genug hast. Heidi Baker sagt immer wieder mal, es hat immer genug. Es hat immer genug. Und sie erleben das auch ganz praktisch, wenn es einmal zu wenig Essen gibt, da wird einfach ausgeteilt, geschöpft und das Essen vermehrt sich. Sie hat schon erlebt, bei Weihnachtsgeschenken verteilen hat sie viel zu wenig in ihrem Sack gehabt, als da Kinder waren. Und sie hat einfach mit ihren Mitarbeitern im Glauben in den Sack hineingeleicht, ausgeteilt, hat gesagt, der Sack wurde einfach nicht leer. Sie hat immer wieder ein Päckchen gehabt, immer wieder ein Päckchen. Es gibt immer genug. So aus dieser Gunst, aus dieser Gnade heraus leben dürfen. Das ist so großartig. Und diese Gnade, diese Kraft aufgrund dieser Gerechtigkeit ist dir und mir als Sohn gegeben und wir sollen die austeilen. Wir sollen die nutzen. Diese Gnade, die bringt oder trägt in sich Heilungskraft, Befreiungskraft, Rettung, Ganzmachung. Und dazu bist du jetzt beschenkt im Überfluss, um die auszuteilen. Es geht gar nicht in erster Linie nur darum, dass ich oder dass du Gnade und Gunst erhältst, damit du überleben kannst. Es geht ja gar nicht ums Überleben, sondern es geht darum, Leben aus dieser Fülle. Und die Gunst und die Gnade ist gegeben, um sie großzügig auszuteilen. Jetzt kommen wir da zu der Stelle noch von Paulus, 2. Korinther 12, 9. Der Paulus in einem Leidensthema immer wieder zu Gott gebetet hat. Und da sagt er, und Gott hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meine Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Jetzt gerade hier, der Paulus sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, lass dir meiner Gunst genügen. Weißt du, wenn diese Aussage so viel mehr in diesem Ding ist, der Papa sagt, hey, ich habe ja Gnade für dich, du wurdest gerettet, hey, das soll doch mal reichen, ja, da haltest du mal das Leiden aus und so weiter und so fort. Das steht hier nicht. Der Paulus hat hier eine Offenbarung vom Papa gekriegt. Lass dir an meiner Gunst genügen. Machen wir ein Beispiel. Der Paulus ist der Sohn des reichsten Vaters im ganzen Universum. Der hat Millionen, Milliarden. Und jetzt müsste er da irgendwo einige 10.000 haben, um was zu kaufen. Und er überlegt sich, von woher könnte ich jetzt da diese 10.000 kriegen, oder? Und der Papa sagt, hey, lass dich doch meine Milliarden genügen, reichen die nicht aus? Wozu willst du dein Herz und deinen Fokus auf eine andere Quelle richten, die weitaus weniger geben kann, damit das, was du benötigst, offensichtlich erfüllt wird? Lass dir genügen an meinem Überfluss. Du brauchst keine andere Quelle. Es ist so viel da, es ist so genug. Verstehst du? Also ist schon ein ganz anderer Dreh, oder? Also, die Gnade, ja, barmherzig sein. Nein, großartige Gunst, Fülle. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade oder die Gunst gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Epheser 4, 7. Lass uns mal diesen Vers kurz so aufschlüsseln. Also Gunst ist jedem von uns gegeben. Und was ist der Maßstab? Jesus Christus. Also ich verstehe das nicht so im Sinne, dass Jesus Christus ein Maß austeilt. Kann man so verstehen? Wäre theologisch auch okay, diesen Gedankengang zu gehen. Jedoch würde ich hier empfehlen, Christus als den Maßstab zu verstehen. Er ist der Maßstab, was die Fülle anbelangt. Der verherrlichte Jesus Christus auf dem Thron, dem, der das ganze Erbe gegeben ist. Dieser Maßstab, die Fülle, die ganze Gottesfülle, und jedem Einzelnen von uns ist die Gunst gemäß dem Maßstab, das uns Jesus Christus geschenkt ist, gegeben. Das heißt, wie viel? Alles. Alles. Ist schon eine andere Dimension als so das Verstehen, okay, ja, Inshallah, Gott ist souverän, er teilt aus, wie er will. Oder wir haben also diese Sätze drin, oder? Und die sind zum einen richtig, ja, er teilt aus, wie er will, aber in unserem Denken ist da ein, wie er will, unberechenbarer Vater, der da irgendwo bemisst, ja, dem gebe ich mehr, dem gebe ich weniger, der hat's verdient, der nicht. Nein, die Aussage ist richtig, er gibt wem und wie er will, wenn wir sein Wesen richtig verortet haben, dass er der beste und großzügigste Vater des Universums ist und er wem und wie er will austeilen, ist einfach im Überfluss und großartig und nicht zu wenig. Sein Herz hat Jesus in einem Gleichnis gezeigt mit den beiden Söhnen. Der Sohn, der gegangen ist mit dem ganzen Erbes, verprasst hat, der kommt zurück und dann wird einfach quasi wieder alles neu aufgefüllt. So, dieser Gott. dieser Vater. So, Jesus Christus ist dir und mir geschenkt und du lebst ja in seiner Identität und aus seiner Fülle heraus. Könnt ihr die Band nach vorne kommen? Ich habe das so das Empfinden, dass für einige von uns hier im Raum während der Zeit an diesem Morgen, da ist in dir so ein, wie soll ich dem sagen, wie so ein Sehnen in deinem Herzen, in deinem Geist, das teilweise fast auch ein bisschen schmerzt, so in einem guten Sinne, ein Sehnen nach dieser Beziehung, nach dieser Gunst, nach dieser Gnade vom himmlischen Vater, voll und erfüllt zu sein mit ihm. Mir fehlen ein bisschen so die guten Worte. Darf ich mal sehen, wen betrifft das hier drin? Wer sagt, ja, ich spüre da so in mir dieses Sehnen, dieser Schmerz im guten Sinne. Da könnt ihr mal aufstehen. Okay, ich gehe da mal einfach mutig diesem Impuls nach. In meiner jungen Erwachsenenzeit habe ich eine Gottbegegnung gehabt, als Claudio Freizon uns gedient hat. Und er hat uns auch so diese Liebe und Kraft von Jesus groß gemacht. Und in mir drin, ich habe auch gespürt, da hat was so gezogen und gebrannt. Und ich wollte mehr von dem erfahren und empfangen. Und ich mache jetzt einfach mal so, wie es der Claudio mit uns gemacht hat. Es liegt ja nicht an der Form, aber da ist was drin. Und richte dich jetzt gerade einfach auf das Herz des himmlischen Vaters aus. Richte dich aus, verbinde dich in deinem Geist mit dem himmlischen Vater. Er ist die Quelle, er ist deine Quelle. Und er möchte Gunst und Gnade jeden Tag frisch austeilen. Und wie in der Apostelgeschichte die Christen in der ersten Gemeinde auch gerade nach einer heftigen Verfolgungswelle oder Anklage sich zusammengesetzt haben und gebetet haben: Herr, du gibst uns deine Kraft, lass uns mutig sein. Und als sie gebetet hatten, wurden sie, heißt es, neu erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und so erwarten wir hier eine frische Erfüllung, Fülle mit dem Heiligen Geist. Gnade und Gunst. So richte dich aus auf ihn und ich zähle dann auf drei und sage jetzt. Und dann möge der Heilige Geist mit einer neuen Fülle von Gunst dich erfüllen, dich durchströmen. Und du wirst ab diesem Moment erleben, wie Dinge, obwohl du sie auf die gleiche Art und Weise machst, auf die gleiche Art und Weise betest, auf die gleiche Art und Weise das Evangelium jemandem erzählst, du wirst erleben, wie es andere Auswirkungen hat, kraftvoller, größer. Und eben nicht wegen dir, aber weil du die geliebte Tochter, der geliebte Sohn des Vaters bist, überfüllt mit seiner Gunst, die du austeilen kannst. Halleluja. So, bist du bereit? Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Jesus. Danke, Vater. Okay. Nicht verschrecken, bereit sein. 1, 2, 3. Jetzt! Halleluja. Danke, Vater. Tu ein großes Werk, Vater. Ein tiefes Werk in uns. Einigen gehen jetzt innere Bilder oder Filme ab, Visionen. Andere spüren vielleicht an ihrem Körper Wärme, Hitze oder Wind, Kribbeln. Was auch immer, das sind einfach Auswirkungen von Gottes Berührung. Halleluja. Shatamaguru. Halleluja. Ja. Und wer jetzt da steht, wenn du magst oder kannst, dann leg doch einmal deine Hand rechts oder links auf die Schulter einer Person, die neben dir ist. Und gib einfach weiter von dem, was dir geschenkt ist. Von unserem Vater. Ganz gut sein, dass jetzt gerade Schmerzen gehen, Heilung passiert an unseren Körpern, in der Seele. Weil es ist diese Gunst von Jesus Christus, die so kraftvoll ist. Und Dinge in die himmlischen Bahnen, in die himmlischen Ordnungen bringt. Und ich schließe einfach mit dieser Aussage aus 2. Thessaloniker 3,18, dass Paulus diese Gemeinde geschrieben hat, sind oft seine letzten Sätze in den Briefen. Die Gunst unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Mit allen. Amen. Amen.